das Album ist halt ein Kracher und deswegen lohnt sich's auch. Also wir werden natürlich alles geben, damit die Leute wenigstens das zu hören kriegen, weil das ist ja relativ schwer im Moment überhaupt sich so eine Bühne aufzubauen, wo man die Chance hat, so diese Nachricht zu verbreiten, dass wir ein Album gemacht haben, an das wir fürchterlich glauben, weil wir eigentlich mitfinden oder finden, dass es mit das Beste, wenn nicht vielleicht sogar das beste Album ist, was wir gemacht haben, außer Mono vielleicht noch. Ja. Aber ich finde, dann kommt erstmal lange nichts.
Hier ist Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse Podcast bei Radio Bob.
Das Schönste nochmal, ich erzähl's einfach nochmal. Radio Potsdam, Kai und ich waren da und waren irgendwie mit Wingfelder auf irgendeiner Playlist sogar. Man glaubt es kaum, ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben. Und ich sah den Ausdruck von den Songs, die gespielt worden sind, auf dem Computer und was doch kommen sollte. Und dann stand plötzlich da Bruce Springsteen, Born in the USA und dahinter groß in roten Lettern, Achtung, Rocksong. Da dachte ich, entweder hört die Welt jetzt abrupt auf oder irgendwas Neues fängt an, aber so kann es nicht bleiben.
Achtung, Rock. Schmeiß an die Kiste.
Habe ich schon.
Ah,
super, dann haben wir gleich schon die erste Story von Thorsten mit drin. Genau so soll es sein.
Ja, läuft doch schon. So, neue Folge, Podcast Radio Orchid. Und diesmal sind auch sogar Gäste dabei, nicht nur ein Gast, sondern es sind Gäste, aber eigentlich sind es auch wieder gar keine Gäste, weil sie ja eigentlich hier dazugehören. Es sind nämlich Gero und Thorsten von Fury heute dabei, außer Kai und Christoph wie sonst. Hallo ihr.
Guten Tag.
Guten Tag.
Jetzt muss ich natürlich erstmal fragen, warum sind denn jetzt zwei nicht dabei? Hatten die keinen Bock, haben die geschwänzt oder haben die einfach keine Zeit?
Das Internet ist zu klein für uns sechs.
Rainer hat seinen Unterwasser-Ikebana-Kurs, da kann er nicht mitmachen.
Ah, alles klar, okay.
Nee, wenn sechs Leute durcheinander reden, dann kriegst du ja gar nichts mehr mit. Also deswegen nur eine Auswahl.
Und dann habt ihr euch alle gedrängelt und gesagt, ich möchte dabei sein oder musste das ausgelost werden, weil keiner wollte?
Nee, wir mussten mit GEMA-Regelungen winken, damit die beiden überhaupt.
Christian hat ihnen ein unmoralisches Angebot gemacht, was sie dann annehmen mussten.
Ja, also Thorsten, Gero, schön, dass wir uns auch mal sehen und hören. Ja,
absolut.
Habt ihr denn die übrigen 250 Folgen Podcast alle gehört?
Ich habe einige gehört, ja. Ich warte ja noch ganz gespannt auf die letzte Folge, die ihr ausgestrahlt habt mit Peter Jordan
von
Running Wild, weil das war mein ehemaliger alter Gitarrenlehrer. Ich glaube, die Geschichte habt ihr auch ausreichend möglicherweise beleuchtet. Ja,
natürlich.
Die habe ich noch nicht gehört. Ich bin ein Autofahr-Podcast-Hörer.
Ja, okay. Ja, da geht es um die Flagge, die du hochziehen musstest und so. Und
ja, krass, oder?
Und ich habe gar kein Auto.
Ich habe Peter Jordan von Running Wild seinen Hendrix-Moment total vergeigt.
Genau, das kommt auch zur Sprache, ja. Aber ansonsten gibt es keine Einwände, kein Veto, wo du nochmal sagen wolltest, hier, das war doch ganz anders oder so?
Natürlich war alles ganz anders. Was soll ich sagen? Leute, bin ich hier der Chronist oder ihr?
Aber das ist ja super.
Da wird natürlich totaler Blödsinn erzählt, sind wir mal ehrlich. Aber genau das wollen wir doch alle hören.
Genau, der Manager von T.S. Ullmann hat gesagt, wir müssen einen Fury-Buch schreiben. Das müssten ja genauso machen wie die Beastie Boys. Immer der eine rot, der andere grün, der andere blau und der eine erzählt eine Geschichte und der Blaue sagt, nee, das war doch irgendwie total anders. Anders. Ach, ihr habt doch gar keine Ahnung. Ich sag euch mal, wie das war. Genau. Und er meinte, das wird das interessanteste Buch aller Zeiten. So müssen wir das machen.
Ich sage mal, ich kann mich nicht dran erinnern, ich war betrunken.
Ich wollte gerade sagen, wer sich dran erinnern kann, war nicht dabei.
Ja, aber das ist ja jetzt schön, dass du dabei bist, Gero, weil dann können wir nämlich endlich mal das Thema von Podcast-Folge 1 oder 2 oder so klären. Was, da wollten die Kollegen nichts dazu sagen. Was war denn jetzt mit den Handschellen der nackten Frau in Amerika?
Das war nicht Gero, das war Rainer.
Okay.
Gero wäre es vielleicht gern gewesen.
Nee, denn
vielleicht wenn die Frau eine Nacktkatze gewesen wäre.
Buh, stinkt.
Mann, ich habe das Rainer. So in Erinnerung gehabt. Ach, scheiße. Rainer.
Jetzt weißt du auch, wieso Rainer nicht dabei ist.
Ja,
heute.
Genau. Scheiße.
Gero wurde nur mal irgendwie in einer Hotelbar in New York von einer Professionellen angegriffen. Die wollte, dass du mitkommst und du wolltest nicht. Nein,
das war anders. Die saß neben mir an der Bar, guckte so rüber, dachte sich, was ist denn das für ein Fuzzi, guckte auf den Fernseher und da waren wir gerade
in der John Stewart Show. Genau.
In der John Stewart Show. Dann guckt sie so rüber, schlug das andere Bein über das eine und sagte so, what's your room number? So. Habe ich ihr meine Roomnummer gegeben, dachte so, ach, soll sie doch klopfen. So, klopfte dann und ich machte auch auf und sie meinte, es würde jetzt um Sex gehen. Sag ich, nein, ich bin selber Prostituierter, ich dachte, du zahlst. Und dann sagt sie, das ist jetzt unfair. Und dann habe ich gesagt, naja, komm, lass uns wenigstens noch einen trinken. Und wir hatten uns gerade auf ganz schwierigen Wegen mehrere Flaschen Fernet Branca besorgt. Ah. Und ich habe ihr schön ein Saftglas Fernet Branca eingeschenkt. und habe gesagt, auf Ex. Ich habe natürlich gesagt, auf die Ex, aber das hat sie natürlich nicht mitgekriegt. Dann hat sie schön das Glas ausgetrunken, kriegte Kreuzblick
ja.
und verschwand. Das war meine ja. Geschichte. Also mehr gibt es nicht zu sagen. Ich fand die ganz gut.
Ja,
ja das ist ja.
Ja, dann müssen wir jetzt aber auch mal zum eigentlichen Thema dieses Podcasts kommen, denn euer neues Album ist draußen und darüber müssen wir reden. Mich interessiert vor allen Dingen, wie fühlt sich das an, bevor so ein Album rauskommt? Ist das sowas wie Lampenfieber oder wie sind die Tage kurz davor?
Wie sind die Tage kurz davor? Naja gut, wir machen es ja nicht zum ersten Mal. So gesehen ist das so ein bisschen wie Toni Kroos im 18. Champions League Finale. Man ist schon ein bisschen angespannt. Wenn man so eine Platte gemacht hat, ist das vielleicht auch wie Toni Kroos im Champions League Finale, wenn man weiß, dass man gewinnt. Klingt jetzt ein bisschen krass, aber wir können damit nicht verlieren, weil die Platte gefällt uns unfassbar, also mir. Also es ist wirklich eine Platte, die macht nur Spaß. Und das hört auch nicht auf. Und so gesehen kann man damit eigentlich nicht verlieren. Das alles andere ist ja Hasenrennen. Also und da rennen wir jetzt mit und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht vor dem Igel das Ziel erreichen.
Und wie das Klaus Büchner so schön sagte, warum soll ich mir Gedanken über den Gesundheitszustand von Lampen machen? Ich bin so aufgeregt, ich habe genug mit mir selber zu tun. Also, nein, es ist schon spannend auf jeden Fall. Aber es stellt sich jetzt so raus. Erstens, wir haben die ganzen Sachen live gespielt beim Rockpalast. Sie lassen sich wunderbar spielen, die Sachen. Wir haben 11 Songs von den 12 neuen Songs gespielt, live. Das macht totalen Bock. Und jetzt so die ersten Reaktionen auf die Platte sind halt auch großartig. Also insofern, es ist vielleicht viel zu gut, um wahr zu sein gerade.
Aber wie gesagt, das ist ja auch so eine Geschichte, das entscheidet sich manchmal nach Jahren, ob die Platte überlebt. Das klingt jetzt ein bisschen kryptisch, aber es ist so. Manchmal kommt eine Platte raus und das gibt's ja auch in der Geschichte der Rockmusik. Dann bringt John Bruce Springsteen in Nebraska raus und die Plattenfirma möchte sich am liebsten begraben und ihn gleich mit. Und Jahrzehnte später ist das ein Legendenalbum, was für eine Menge Künstler geprägt hat. So ein Album hat auch seine Zeit. Das darf sich jetzt mal ein paar Jahre beweisen. Aber dieses Gefühl, wenn du was gemacht hast, und Christoph hat es ja schon gesagt, wir haben die Sachen live gespielt und haben dann die Mixe auch gehört von dem Rockballast und die sind einfach total, also wir waren auch wirklich ganz geil. Also wir waren echt eine solide Band.
Für eine junge Nachwuchsband war das gar nicht schlecht.
Ich muss mal so sagen, wir haben auch schon Platten gemacht, da wussten wir, bevor wir sie veröffentlicht haben, das wird nichts wirklich was werden. Ja. Und insofern sind wir eigentlich sehr, sehr glücklich mit dem, was wir jetzt haben. War jetzt irgendwie keine schwierige Geburt. Das machte so Flop und dann ohne Wehen und alles mögliche. Zack, war sie da. Und das können wir mal feiern.
Viel wichtiger ist ja gerade, dass die Realität uns nicht ins Kreuz springt, sodass wir wenigstens die solchen konformen Shows spielen können dieses Jahr. Weil das fehlt ja eigentlich am meisten. Jetzt haben wir endlich eine Platte, die Energie hat, die wir live auch immer hatten und haben. Und mal gucken. Und jetzt hoffen wir, dass wir live auch tatsächlich das mal vortragen können.
Vortragen.
Aber wenn wir das nicht können, haben wir es ja wenigstens diesmal auf Platte. Man muss das auch positiv sehen.
Das stimmt. Das stimmt. Ja.
Hoch, die Katze. Ich habe eine Katzenallergie, ganz schlimm.
Ehrlich?
Oder
Digitalkatze.
Ja, eine Digitalkatze.
Die hat keine Haare. Keine Haare.
Nee, ich sehe das gerade schon, ja genau. Das ist ja die passende Katze für uns hier.
Die am sexy den Arsch in die Linse hält.
Wo waren wir? Genau.
Nee, wir waren, wie sich das anfühlt. Das fühlt sich gut an.
Mehr lässt sich da nicht zu sagen, weil ich stelle mir das wahnsinnig...
Da lässt sich natürlich eine Menge zu sagen. Es ist aber, wie gesagt, nicht die erste Platte. Als wir das erste Mal in den Charts waren, war das ein... Ich weiß nicht, war ich mit Christoph Van Wieder? Irgendwo, ich glaube, wir waren an einer Tankstelle oder Rainer und ich und wir mussten den Wagen der Plattenfirma waschen oder sollten wir zumindest, was wir nicht gemacht haben. Stimmt, und dann kam ein Anruf oder eine Nachricht oder irgendwas. Nee, Anruf kann ja gar nicht sein, Handy gab es da noch gar nicht. Es kam auf alle Fälle irgendwas, irgendwie hat er das mitbekommen und wir waren irgendwo und dann hieß es, wir sind mit Jau Platz 89 in die Charts eingestiegen und das war eine Sensation.
Ja.
Und da war ich wirklich nervös und war aufgeregt, weil das war so ein Traum. Da war, dachte ich so, ach du Scheiße, jetzt passiert's wirklich.
Aha.
Und da waren solche Sachen aber noch unglaublich wichtig. Jetzt bei der Platte ist es so, dass wir ja richtig ein bisschen Muffe hatten, auch irgendwie die Platte überhaupt zu machen, weil wir haben lange nichts mehr gemacht. Und wie ist das so? Macht das Spaß? Wie ist Vincent Sorg als Produzent in Münster? Kann man da schlafen? Also ich meine, das sind so Dinge, da macht sich ja keiner Gedanken drüber. Wie ist die Toilette? Und dann löste sich das alles in Wohlgefallen auf und ich habe mich jedes Mal gefreut aufs Studio und wir saßen mit 6 Mann im Raum und irgendeiner hat gerade ein Instrument eingespielt für einen Song und wir waren sehr nah dran aneinander und das macht halt total Spaß und deswegen steht das eigentlich über allem. Natürlich ist es schön, wenn eine Platte erfolgreich wird, nur aber definiere Erfolg. Das verändert sich ja auch in 30 Jahren, das darf man auch nicht vergessen. Aber wir haben natürlich Bock, wir haben Bock zu spielen. Ich möchte gerne, dass die Dinge ausverkauft sind, wo wir spielen, weil viele Menschen da sind. Und ich würde vor allen Dingen gerne auch, dass es so schön wird für alle, dass wir noch eine Platte machen dürfen, weil es macht gerade sehr, sehr viel Spaß. Das ist meine Definition von Erfolg. Ob die Platte jetzt, weiß ich nicht, was kann die noch verkaufen? Also wo stehen wir gerade mit Streaming? Weißt du, das Thema, fast wollen wir jetzt ja nicht aufreißen, das ist ja was anderes. Aber dass wir nach 30 Jahren so eine Platte machen, das finde ich schon, finde ich allerhand.
Also die Plattenfirma hat ja schon gesagt beim letzten Meeting, also diese Platte heißt Now und die nächste heißt dann And Then. Fand ich schon mal ganz gut. Und dann schrieb Leo das Management vor und da kommt die dritte und die heißt Forever. Also wir haben noch einiges vor.
Habt ihr denn überhaupt, habt ihr so einen Knebelvertrag unterschrieben, wie man das immer so liest und hört hier über 5 Alben und dann muss am Ende noch eine Best-of und Live also, kommen und so und dann verkracht ihr euch mit denen. Und
also André, der schlimmste Knebelvertrag ist das Streaming. Den müssen wir nicht unterschreiben.
Der ist quasi abgeliefert. Aber natürlich, man hat uns abgefüllt, die Plattenfirma hat uns abgefüllt und dann haben wir auf der Motorhaube des Autos, was sie uns verliehen haben, haben wir dann den Vertrag unterschrieben und konnten gar nicht mehr lesen, weil wir so besoffen waren.
In Köln beim Mexikaner, ne?
Genau, ja. Stimmt.
Obwohl ich unsere Plattenfirma ausdrücklich loben muss, weil in dieser Plattenfirma wird auch noch abends mal getrunken und gebrabbelt und geredet oder werden Pläne geschmiedet. Also nach der Rockpalast-Aufzeichnung hatten wir sehr viel Spaß und es war auch sehr konstruktiv.
Das kann man daran sehen, dass Christoph irgendwann um 10 Uhr angefangen hat, Martini zu trinken. Ja? Und wer Christoph kennt, weiß, was das bedeutet. Und um 12 ist er auf Weißwein umgestiegen. Also das war schon ganz schlimm, ja?
Es war
und dann bin ich lieber gegangen. Also
war das Bier alle oder...
Nee. Ja, das Bier war alle. Aber es war auch so, dass es so gemütlich war, dass ich mir dachte, man muss ja trinken, ist ja auch so eine Völkerzusammenführungsverständigungsarie. Und da das Management und die Plattenfirma Martini tranken, dachte ich mir, na dann trinkst du jetzt auch Martini.
Okay.
Das war herrlich. Und dann waren am Ende aber nur noch T.S. Ullmann und sein Manager über und die tranken Weißwein und dann habe ich eben auch Weißwein getrunken. Also
verrückt.
Du bist ein Durcheinandertrinker vorm Herrn.
Ja, aber ein Opportunist schon immer.
Ist schon immer, ne?
Aber dann lass uns doch nochmal für die Fans kurz zusammenfassen. Der Vertrag läuft dann über wie viele Alben? Dann schreibe ich mal ganz kurz mit.
Nee, ist alles gut. Wir haben das Album abgeliefert jetzt und man könnte vielleicht noch eins machen.
Ah, okay. Genau. Option, also.
Ich habe den Vertrag nicht mal gelesen, da ich unserem Management vertraue.
Ui. Das haben die jetzt gehört und da ist der Ofen aus.
Das hat Elvis auch mal gesagt.
Dann musste er irgendwie 120 schlechte Filme drehen, ja genau.
Da kam der Colonel. Da habe ich letztens auch eine Dokumentation drüber gesehen, dass der ja, als er dann nach diesem ganzen Filme-Elend, als er wieder anfing Musik zu machen, hat er ja eine Show gemacht, wo er eine richtige Rockband wieder hatte und richtig abgerockt hat. Und dann haben sie ihn in Las Vegas eingesperrt und gemästet, bis er tot umgefallen ist.
Ja, 1968, das Comeback-Special.
Du kennst
sie
aus mit das, genau. Aber es gibt dieses eine Konzert, wo ich echt fast umgefallen bin, weil ich dachte, Alter, ist das geil. Ist das, rockt das wie die Sau.
Wo sie sitzen, ne? Im Kreis mit seiner Ledermontur. Das ist von diesem Comeback-Special.
Tierisch. Ja. Kennst du, es gibt's auf Arte vielleicht noch, das Konzert, wo sie das dann mit Post Malone und solchen Leuten, wo sie das Konzert nachspielen und die Nummern spielen, Coverversion?
Ja, das habe ich auch gesehen. Alter, ja, genau. Ja.
Also da wird richtig handwerklich abgeliefert.
Ja, das war bei einer Show im EGI, da spielte die Originalband zu Originaltracks mit ihm auf der Leinwand.
Ja.
Das war auch sehr interessant. Und die waren sehr gut. Die waren so mit ihm zusammen, dass das überhaupt nicht auffiel, dass der viel, viel zu groß und nur aus Licht bestand.
Ja. Ja, und dann haben sie in Las Vegas eingesperrt, weil der Colonel ja nicht fliegen wollte. Deswegen haben sie nie eine Welttournee gemacht. Ne?
Stimmt.
Und das
wusste ich nicht.
Und das war der Grund.
Der wollte reiten oder was?
Und das war nein, der wollte, der konnte nicht nach Europa oder sowas. Deswegen gab es halt nur diese Amerika-Konzerte. Und da gab es irgendwann, da kam Apple Music als Spotify-Konkurrent. So.
Yeah.
Und dann habe ich das mal ausprobiert und dann habe ich geguckt, was haben die denn? Da waren ja noch nicht alle Alben online und so. Da habe ich geguckt, was haben die denn von Elvis? So, im Gegensatz zu Spotify. Und dann stand bei Elvis, ja, Elvis Presley, erfolgreicher Rockmusiker, bla bla bla, nach seinen umjubelten Welttourneen. Und da habe ich dann gedacht, nee, Apple, komm. Der hat nicht eine Welttournee gemacht. Aber
ihr wollt uns veräppeln, ja, ihr wollt uns doch veräppeln. Das ist doch...
So, aber wir müssen jetzt mal wieder zurückkommen zu Now. Deswegen sind wir doch hier zusammengekommen. Es ist ja vieles anders gewesen. Ihr habt ja schon erzählt, Kai und Christoph, dass ihr euch wieder zusammengerauft habt, dass es sich seit langer Zeit wieder gut angefühlt hat in dieser Band. Dann habt ihr neue Wege gefunden, Songs zu schreiben. Ihr habt wie habt ihr das genannt? Songwriting Sessions gemacht. Wie war das denn für euch? Und Gero, vielleicht kannst du mal erzählen, was aus deiner Sicht anders geworden ist mit dieser Platte und was anders ist an Fury im Jahr 2021?
Hat sich für mich nicht viel geändert, ehrlich gesagt.
Gero hat gekocht.
Ich habe gekocht.
Wunderbar. Wie immer, du bist ja der Koch in der Band, ja?
Ja, naja, ich bin nicht der Einzige. Inzwischen, es drängt von hinten nach. Es kommen neue Köche und da muss man ab und zu mal den Herd dran geben. Das ist also schon in Ordnung.
Er hat sich ja doch was verändert, ja, okay.
Ja, also auf jeden Fall. Es kriegt jeder seine Nische. Und ich darf auch ab und zu wieder Gitarre spielen.
Ja, und du hast mit dem iPad schön gespielt immer.
Ach so, wenn das was Neues ist, ja. Naja, die meisten Sounds kommen ja heutzutage nicht mehr aus so großen Fischkisten, wo man immer zwei Leute braucht, um sie zu tragen, sondern das, womit ich jetzt auch gerade dieses Interview mache, beziehungsweise das Gespräch, also mit so einer kleinen Kiste von einer Firma, deren Namen ich jetzt nicht gerne aussprechen möchte, kann man eine Menge Sachen erschlagen. Und wir waren eigentlich ganz angetan, speziell Vincent als Keyboarder, der sagte, oh, wenn es das früher gegeben hätte, wäre ich vielleicht einer geblieben.
Ja, stimmt. Ich erinnere mich mit Schrecken an deine Hammond-Orgel, die wir dann in der Glocksee die Treppe runtertragen mussten.
Ja, die heißt ja auch Hammond-Orgel, weil man immer gehemmt ist, den Leuten zu erzählen, dass man eine hat. Das ist ja ähnlich wie mit dem Ampeg. Ne, da muss auch immer jemand mit anpacken.
Uiuiui.
Hier, Flachwitz.
Gewagte Wortspieler.
Aber darüber haben wir auch schon
gesprochen. 17 Uhr und 22.
Da haben wir auch schon drüber gesprochen, ne, dass sich in eurer Abwesenheit so viel verändert hat, ne, was alles passiert ist in der Zeit. So hat sich ja für euch wirklich schlagartig auch eine ganze Menge verändert.
Na gut, aber es ist natürlich, wenn du rückblickend das siehst, spannend, so eine Karriere zu begutachten, dass du angefangen hast ohne CD. Also die erste Fury-Platte war Vinyl und Kassette. Da war dann CD, die war was schon eine Planung. Die kam dann dazu und jetzt ist die CD quasi ja schon begraben worden. Das hat nur noch keiner gemerkt. Und wir haben Streaming und das Streaming verändert sich auch. Jetzt gibt's auf einmal Tony-Boxen. Künstler Lea ist die erste Künstlerin, die so eine Tony-Figur hat auf so eine Tony-Box. Mal gucken, wo das noch hingeht.
Ach, diese Kindergeschichte, diese...
Ja, klar.
Ach, was?
Ja, klar. Lea ist jetzt die erste deutsche Künstlerin, die Songs hat auf so einer Lea-Figur von ihr für die Tony-Box.
Ah.
Das kennen die Jungs nicht, die gucken mich jetzt blöd an. Und das ist halt Wahnsinn, wie sich die Zeit entwickelt und wie Tonträger sich entwickeln und wie die Wertigkeit sich verändert. Im Grunde ist das Live-Geschäft jetzt vorne. Früher war das Live-Geschäft Promotion für die Platte. Jetzt ist eine Platte oder Musik, die du rausbringst. Ja, auch im One-Track-Business ist das Album, hat gar keine Wertigkeit mehr in der Form wie damals. Ist halt nur noch Promotion-Tour für die Konzerte. Ne? Umso schwerer wiegt es, dass man gerade nur schwergängig spielen darf.
Was ich gut finde, dass es bei uns eigentlich nie so war, dass die Konzerte nur Promo waren. Wenn ich mich erinnere, waren wir eine der wenigen Bands, die von Anfang an gesagt haben, komm, lass uns mal aufs Live-Segment setzen. Und das finde ich auch gut, dass wir das durchgehalten haben.
Ja, das stimmt. Ne? Wir hatten die erste ausverkaufte Konzerte, da hatten wir noch keine Platte. Ich glaube, die Tour Hannover war voll, bevor wir eine Platte hatten. Stimmt. Ja.
Das trainiert.
Auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, du fragtest vorhin nach der neuen Platte, um auf dieses Thema nochmal zurückzukommen. Und da stelle ich immer wieder fest, 30 Jahre üben haben sich schon irgendwie auch gelohnt.
Ach, du hast erst vor 30 Jahren angefangen. Das erklärt vieles. Entschuldigung.
Ja, alles gut. Warte ab.
Ich kriege auch noch mein Fett.
Und euer Produzent freut sich natürlich, weil für den ist es vollkommen wurscht, wie es läuft, weil die Broilers sind auch gleichzeitig an den Start gegangen mit euch.
Nee, ja. das ist glaube ich, gar nicht wurscht für den, wie es läuft.
Nee, der macht eine 1 und eine 2. Wenn er Glück hat.
Oder eine 1 und eine 2. Also,
wenn Vincent heimlich auf Toilette geht, dann freut er sich. Das wird er schon, das wird er, glaube ich, auch schicken. Das wird er auch gut. Wenn es denn klappen sollte, you never know.
Ja. Kai, du hast gesagt, ihr habt so viel zu erzählen. Und ihr sprudelt fast über. Aber nein, du hast ja auch gesagt, irgendwie bei euch brennt die Hütte. Erzähl doch mal.
Bei uns brennt die Hütte, ja, weil wir müssen immer so viel zum Album erzählen. Deswegen schweigen wir gerade so ein bisschen, weil wir haben immer so 8-Stunden-Schichten hinter uns. Und man sitzt dann immer vor so einem Laptop. Ja. Und auf der anderen Seite guckt dann einer so an. Und der fragt einen dann irgendwas. Damit fängt der Tag morgens um 10 an und dann um 18 Uhr hört er auf. Dann fragt nämlich der 8. oder der 10. das gleiche nochmal. Und das immer so eine halbe Stunde bis 45 Minuten teilweise. Und dann bist du schon echt ein bisschen Matsche. Aber es ist ja besser, als wenn dann keiner irgendwas fragt. Das ja, muss man auch mal so sehen. Ja. Aber es ist schon anstrengend. Also ich finde diese persönlichen Face-to-Face-Dinge, die man früher so gewohnt war. Also man geht in eine Radiostation oder man trifft sich mit irgendwelchen Redaktionen oder Redakteuren von Zeitungen. Und man sieht sich so in die Augen und unterhält sich. Ist irgendwie nicht so anstrengend, als die ganze Zeit irgendwie in so einen Bildschirm zu gucken, auf so ein kleines Bildchen mit dem Kopfhörer auf und dann sich zu konzentrieren. Irgendwie. Und dann immer das Gleiche, das Gleiche, das Gleiche, das Gleiche. Aber wie gesagt, das Album ist halt ein Kracher und deswegen lohnt sich's auch. Also wir werden natürlich alles geben, damit die Leute wenigstens das zu hören kriegen, weil das ist ja relativ schwer im Moment, überhaupt sich so eine Bühne aufzubauen, wo man die Chance hat, so diese Nachricht zu verbreiten, dass wir ein Album gemacht haben, an das wir fürchterlich glauben, weil wir eigentlich mitfinden oder finden, dass es mit das beste, wenn nicht vielleicht sogar das beste Album ist, was wir gemacht haben, außer Mono vielleicht noch. Ja. Aber ich finde, da dann kommt erstmal lange nichts.
Und ich könnte ja jetzt mal zusammenfassen, also Kai und ich hatten am Dienstag, glaube ich, von 10 Uhr morgens an insgesamt 9 Interviews am Stück mit Zoom-Konferenz hier. Alle so ungefähr eine halbe Stunde, zwischendurch noch eins mit einer Stunde. Ich könnte jetzt kurz das Ergebnis zusammenfassen. Warum ist ein Boxer auf dem Cover? Keine Ahnung, aber der Boxer steht ganz gut für die Zeit, weil ein Boxer muss Geduld haben, er muss wissen, wann er zuschlägt, er muss wieder aufstehen können, wenn er hingefallen ist und er muss trainieren und muss Kondition haben, was ganz gut passt. Und der Titel Now ist es gerade heutzutage in der Zeit so, dass es gibt nur zwei Zeiten im Leben, das ist Now und Not Now. Und die einzige Zeit, auf die ich Einfluss habe und für die ich Verantwortung übernehmen kann, ist Now.
Weil ich schalte keinmal stumm, warte mal.
Und wo muss ich noch drüber?
Instagram-Rutsche. Also, Christoph hält gerne lange Vorträge. Und da versucht jetzt gerade, also ich unterbreche mal den Versuch, dass wir das jetzt in 20 Minuten nach Hause fahren und den gleichen Sermon nochmal ablassen, wie wir den ganzen Tag schon abgelassen haben. Um aus der Nummer möglichst schnell wieder rauszukommen.
Das sind die wichtigen Dinge. Ja, aber das ist ja hier, der Podcast ist ja die Möglichkeit, dass ihr das aus eurer Sicht alles erzählt. Ohne dass ihr euch Fragen stellen lassen müsst. Also alles, was sozusagen an Fragen noch nicht kam, was ihr aber gerne noch sagen wollen würdet, das könnt ihr hier tun.
Die Wahrheit ist, die haben alles gefragt, bis auf die Farbe meiner Unterhose, glaube ich.
Aber die Frage zum Beispiel ist ja, die auch oft gestellt wurde, glaubt ihr daran, dass die Konzerte jetzt stattfinden dieses Jahr, die Corona-konformen Konzerte? Woraufhin ich immer gesagt habe, woraufhin auch gegähnt wurde, dass wir ja in einem quantenphysikalischen Universum leben. Und im quantenphysikalischen Universum ist es ja so, dass die Teilchen sich alle nur in einer Möglichkeitswolke befinden, erst wenn sie mit Bewusstsein zusammenkommen.
Ja, bei der Pap, die Teilchen gibt es beim Bäcker.
Gibt dieses Bewusstsein ihnen eine Realität und eine Position? Und insofern glaube ich fest daran, dass die Konzerte stattfinden und damit beeinflusse ich die Teilchen und damit werde ich beeinflussen, dass die Konzerte dieses Jahr stattfinden.
Und ein gemeinsamer Eisprung aller Chinesen wird einen Tsunami auslösen wahrscheinlich.
Und jetzt wisst ihr auch, warum die Interviews bei uns immer 45 Minuten gedauert haben. Die Frage, was trinkst du gerne, Herr Christoph, das dann erstmal quantenphysikalisch erklärt. Und nach 15 Minuten fiel das Wort Bier. Ja, ganz einfach.
Ja. Und dann habt ihr so einen Ruf weg irgendwie, dass ihr so schwierige Interviewpartner seid. Und auch mit Fury auch nicht, aber nicht mit dem Christoph. Müsst ihr aufpassen. Wenn Christoph dabei ist, aufpassen.
Schreibt ihr auf Quantenphysik? Nein. Genau. Keine Hobbygespräche.
Über den Bildschirm. So.
Zack. Ja. Dann kommen wir zum Ende des Podcasts.
Hast du denn noch eine Frage, Matron? Frag uns doch mal was. Ja. Was noch keiner gefragt hat. Komm mal.
Wir haben ja schon so viel im Vorfeld tatsächlich auch schon gesprochen über das Album. Jetzt ist es da und ich habe wirklich gedacht, das ist so ein Punkt, auf den man so wahnsinnig hinfiebert und dann auch irgendwie Schiss hat, so hinterher zu gucken, Mensch, wie läuft's denn überhaupt und funktioniert das und aber ja, ihr sagt ja auch irgendwie, das ist so für euch ja nicht das erste Mal, deswegen seid ihr da relativ cool. Ich durfte die Platte ja schon hören und ich habe euch da ja auch ein bisschen was dazu geschrieben und ich finde halt, dass es gerade für die Fans eine Offenbarung sein wird. Also gerade die Fury-Fans, die so lange darben mussten und die so eng mit euch verbunden sind, für die wird das
das glaube ich auch,
ja. Der Oberknaller sein. Und alle, die euch noch nicht kennen und die euch aber entdecken mit diesem Album, werden sagen, oh, da gibt's ja noch so viel nachzuholen, weil ihr noch so viel in der Hände habt.
Eine sehr gute Idee. Also, aber was mich mal interessieren würde, ja? Was hast du eigentlich erwartet? Also ohne zu wissen, was kommt. Also was hast du, Fury macht eine Platte, jetzt irgendwie nach 13 Jahren machen die wieder ein Album. Was wird das wohl?
Ha, gute Frage.
Also mal so Butter auf den Tisch, wollte ich gerade sagen. Butter an die Fische.
Also man muss ja dazu sagen, ich habe euch ja erst, als wir zusammengearbeitet haben, wirklich angefangen zu entdecken. Ich kannte die Songs von euch, die da waren, die man immer im Radio gehört hat. Ich kannte auch Alben von euch, aber ich war einmal auf einem Konzert vor langen, langen Jahren. Ihr wisst ja hier, ne, wo ich bei Pearl Jam gepennt habe, da in Bremen, 1992 oder wann das war. Und ich habe halt gedacht, okay, ich höre ein Gitarrenalbum, das sehr gitarrenlastig sein wird, weil ihr ja schon gesagt habt, Vincent Sorg produziert. Und ich war gespannt, ob das nach Fury klingt. So. Und ich war sehr erstaunt, diese Magie, die ihr immer erzählt habt. Ne? Wenn ihr in einen Raum kommt und die Instrumente zusammenschaltet, dann ist plötzlich Fury da. Genau das hat sich bei mir eingestellt, diese Erkenntnis so, das habt ihr damit gemeint, das ist Fury, so klingt das. Und es klingt halt wahnsinnig frisch und wahnsinnig jung und wahnsinnig neu. Und ich war total überrascht. Weil ich habe nicht gedacht, dass mich das jetzt so berühren würde, sondern ich habe halt gedacht, okay, das ist jetzt einfach ein neues Fury-Album, hörst du dir mal an und findest das ganz okay. Vielleicht findest du es auch nicht so gut und hast dann Angst, da vielleicht drüber zu sprechen und zu sagen, das gefällt mir jetzt gar nicht so gut. So. Nein, ich war total überrascht. Von jedem Song zum nächsten habe ich gedacht so, wow, da steckt jetzt wirklich eine ganze Menge dahinter. Produktionstechnisch, vom Songwriting her.
Weißt du, was das Gute ist? Nee, also gerade genau das Letzte, was du gesagt hast, von jedem Song zum nächsten habe ich gedacht, wow, da steckt jetzt was dahinter. Genau so ging es uns auch. Und das war der Grund, also diese Art zu arbeiten, ne, dass man Song für Song für Song für Song arbeitet und nicht wie dieses früher immer wie Schlagzeug, Bass und dann alle Gitarren und ich muss dann irgendwie 3 Wochen warten, bis ich singen darf und wenn ich dann singe, gehen alle nach Hause, so ungefähr.
Ja.
Sondern, dass wir irgendwie einen Song fertig gemacht haben und das Ergebnis gehört haben und dachten, wow, das ist geil, und dann kommt der nächste und der nächste wieder, wow, super, vielleicht sogar noch ein bisschen geiler als der andere und dann kommt noch einer und dann merkst du, oh, das könnte ja richtig was Geiles werden. Und dann diese Euphorie steigt mit jedem Song, den wir gemacht haben, wo wir gedacht haben, wow, das geht, ja. Oder manchmal hinkt man auch so ein bisschen fest und stellt dann fest, dass man sich aber selber aus diesem Loch wieder rauszieht und Vincent sagt, komm, noch ein Refrain schreiben. Dann schreibst du halt noch einen. Und dann schreibst du den auf einmal, ja, und dann macht's klack und der Song ist noch geiler geworden. Und dann schiebt man sich in so eine Euphorie rein, wie soll ich das sagen? Ja, das drückt von hinten. Das ist
cool. Es hat eine gewisse Nauigkeit mit einer gewissen Wowigkeit.
Danke, Gero. Aber es gab diesen Moment, da musste Vincent immer einmal am Tag hat er seine Kinder abgeholt aus dem Kindergarten. Und da fuhr er los und sagte, ich hole jetzt meine Kinder ab und ihr schreibt jetzt mal 10 Refrains zu diesem Song. Und dann sind wir sitzen geblieben und haben, ich glaube, am Ende hatten wir vielleicht 6 Refrains geschrieben. Aber von den Refrains ist dann einer auch übergeblieben. Aber es war einfach diese Erfahrung zu machen, dass dir jemand vorschreibt, du machst das jetzt und dann setzt du dich hin und machst das, war eine sensationelle Erfahrung für mich.
Das hat es vorher nie gegeben?
Nee.
Na, diese Variante nicht. Also wir hatten sowas Ähnliches mal mit Paul Grau damals, der gesagt hat, jeder geht jetzt raus, in 10 Minuten Zeit, dann kommt er wieder mit dem Song in 2-Mann-Teams. Also mussten wir alle raus und draußen vor der Tür in 2-Mann-Teams einen Song schreiben. Und dann kam er nach 10 Minuten wieder rein und alle hatten einen geschrieben. Das hat auch funktioniert. Allerdings erst mit 10 Refrains, das fand ich schon ein hehres Ziel oder so. Aber wir waren echt ganz gut. Wir haben ja auch relativ schnell die Dinger da rausgekloppt. Und dann merkt man, was man eigentlich so kann. Und das ist schon ganz cool. Also ich finde, der Vincent hat so, der hat so die richtigen Knöpfe gedreht. An den richtigen Stellschrauben noch ein bisschen nachjustiert bei uns. Zack, zack, zack. Mhm. Und dann passierte was. Und das hat uns sehr viel Freude gemacht.
Und ich habe ja immer in den Podcast-Folgen, in den ersten 15 Folgen, wo wir über immer eine Platte von euch reden, habe ich ja immer scherzeshalber gesagt, ne, euer Meisterwerk. So. Und dann habt ihr immer gesagt, nee, das kommt noch. Da wusste ich ja noch nicht, dass was Neues kommen soll. Und da wart ihr immer der Meinung, nee, das Meisterwerk ist noch nicht dieses Album, da kommt noch, das kommt erst noch so. Und irgendwann stellte sich das heraus, dass ihr offensichtlich der Meinung seid, dass das, was ihr gerade da am Wickel hattet, euer Meisterwerk wird.
Nee, das ist falsch, das kommt noch.
And then. Und dann kommt Forever.
Nein, aber mein Eindruck ist auch tatsächlich, dass auf den alten Alben immer irgendein Song dabei war, wo ich gesagt habe, ja, ob der da jetzt drauf ist oder ob der da jetzt da drauf sein muss. Viele Sachen, die ja auch so ein bisschen aus Spaß gemacht habe, so ein paar Spaßsongs und so. Da wirkt dieses neue Album viel eher aus einem Guss. So, da sind ja, auch verschiedene ja, Musikrichtungen bei und da ist auch so ein Fun-Song bei, wie ich finde. Aber es ist doch viel mehr wirklich zum ersten Mal eigentlich so ein richtig vollgepacktes, in sich geschlossenes Album geworden.
Ja, das liegt aber auch wirklich viel an der Zusammenarbeit mit Vincent und an uns, dass wir uns ganz bewusst diesem Konzept, was er da hat, untergeordnet haben. Das heißt einfach nur gute Songs und nicht System. ist wirklich so. Es fehlt ja zum Beispiel auch diese berühmte ruhige kleine Nummer, die hat's auch noch gegeben. Es war ja nicht so, dass wir nicht nur Songs hatten, aber wir haben im Grunde genommen die 12 Granaten draufgepackt und aufgestellt. Und das war jetzt, das stand außer Frage, dass das so wird. Und man hätte auch andere Dinge machen können, aber das waren die stärksten Songs. Die haben wir jetzt so zum Klingen gebracht und vor allen Dingen hat er die so eingefasst und das wirkt natürlich sehr, 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 sehr aus einem Guss und sehr, sehr bündig.
Ja,
aber ich wollte noch mal was eingehen, was du vorhin gesagt hast. Das ist natürlich nicht so, dass uns das am Arsch vorbeigeht, dass jetzt hier ein neues Album nach 13 Jahren erscheint.
Nein.
Gerade in dem Alter. Das ist natürlich nur die Sache ist, wir sind natürlich auch gebrannte Kinder. Wir haben Platten rausgebracht. Ich meine, über die Mono hat man mal geschrieben im Tipp, Berlin, scheiße, typisch Hannover. Das war die Kritik. Vorher kamen noch zwei Zerlen. Mhm. Die eiskalte Platte der Gitarristenband Fury in the Slaughterhouse aus Hannover und dahinter gleich so ein Fragezeichen oder Ausrufezeichen. Naja, was soll man dazu sagen? Scheiße, typisch Hannover. Wenn du sowas immer erlebst, also du bist jung und opferst dein Leben da diesen Wahnsinn und dann haut einer mal kurz mit drei Zeilen irgendwie in Berlin dich über die Rasierklinge. Da bist du dann auch so gebranntes Kind. Aber zum Beispiel, was halt schon klar war, irgendwann relativ früh, als wir die Platte dann Leuten vorgespielt hatten, die in unserem Dunstkreis wichtig sind, die Reaktionen waren krass. Und bei mir waren zum Beispiel meine Kids, die, abgefahren. Meine Tochter, die dann irgendwie durchgedreht ist auf ein paar Songs, wo ich dachte, das kann ja gar nicht, was ist denn jetzt los? Und dann lief die Platte bei denen im Auto oder auf irgendwelchen Playlisten, haben die dann schon irgendwie so, ne, und hier, Papa, da, zack, bumm, ne. Und das sind Sachen zum Beispiel, das berührt mich dann sehr, wo ich denke, okay, krass, geil, da ist irgendwas richtig. Ob das am Endeffekt dann nachher zum Champions League, was weiß denn ich, das hängt ja gar nicht unbedingt nur an uns. Ne? Mhm.
Ja, du bist, als ich von danach fragte, bist du gleich auf diesen Erfolg gekommen, aber dazu wollte ich eigentlich gar nicht wissen. So, mir ging es wirklich nur darum, wie sich das anfühlt kurz vorher, wenn man so eine Platte rausbringt, ob das denn am Ende ein Erfolg wird. So.
Naja, aber du bist ja nervös deswegen oder bist ja angespannt, weil du diese unfassbare Liebe haben willst von den Leuten, die dann sagen, ja. Mann, wie geil. Und das ist
ja, genau.
Darum geht's ja. Und dass das natürlich auch so ein bisschen so ein Ego-Thema ist, da brauchen wir nicht drüber reden, ne? Ganz so brauche ich das auch nicht mehr, aber in diesem kleinen Orbit, den ich dir gerade beschrieben habe, von Menschen, die ich sehr, sehr mag, oder auch innerhalb der Band, du spürst ja halt innerhalb der Band, ob du mit der Platte glücklich bist oder nicht, dann ist es komischerweise auch nicht so wichtig, was damit passiert. Es wäre schade, wenn die Platte nicht erscheint. Ne? Punkt. Es wäre unglaublich geil, wenn die Platte Nummer 1 in Chile wird. Punkt. Also oder sonst was. Und wir waren noch nie in Asien oder keine Ahnung, was noch kommt. Also ich meine, letztendlich hat aber dieser monumentale, wow, wie geil, der hat ja auch alles immer einen Preis. Und das wissen wir auch, ne? Da sind wir nicht ganz doof. Und aber diese Geschichten hier, dass Freunde oder Familie zu der Platte abtanzen oder dein Mädchen auf einmal sagt, wow, da ist euch ja was rausgerutscht, das ist schon schön. Das fühlt sich gut an.
Bei mir hatte auch so einen Moment, so einen ähnlichen. Und zwar war das der, ich habe unserem ehemaligen Product Manager, der auch mal mein persönlicher Manager war von der RCA, der mit Mono gemacht hatte und der uns auch mit nach Amerika gebracht hat, dem habe ich das Album geschickt, weil ich wusste, dass er sich wahnsinnig freuen würde. Der hat mir dann geantwortet und meinte irgendwie, er wäre total von den Socken und so, das wäre unser Meisterwerk, das ist eine klare Nummer 1. Und da habe ich schon gedacht, wenn der mir das sagt, ja, der eigentlich dafür verantwortlich ist, dass wir damals die größte und erfolgreichste Durchbruchsplatte gemacht haben, dann muss das schon was sein, sonst wird er das nie sagen. Das fand ich schon so, wow. Da gab es so ein paar Leute, Wegbegleiter, die uns im Endeffekt dann so Dinge gesagt haben über das Album, wo ich dann echt so gedacht habe, wow, das ist schon, muss irgendwie gut sein. Und das Schönste ist halt immer, wenn du das so oft hören kannst, wie wir das hören, wenn wir das proben oder wenn wir Videos machen, das hast du schon beim ersten Song gemerkt, wenn wir den dann 20 Mal performen auf dem Video und danach können wir ihn immer noch gut hören, dann ist das so, dass die Halbwertszeit von so einem Song schon ziemlich gut ist und es gab schon Songs, die konnte ich dann nicht mehr hören. Also,
danach konnten wir ihn erstmal spielen.
Genau, das stimmt, das ist das Schöne.
Ist das denn international promotet, das Album?
international promotet. Naja gut, sagen wir so, du bist ja natürlich durch diese ganzen Streaming-Dienste, durch das Downloading bist du erstmal international released. Promotet, glaube ich erstmal nicht. Wir gehen ja erstmal auf Deutschland, aber naja gut, wir sprechen jetzt nicht von deutscher Sprache, sondern wir sprechen von englischer Sprache und wir sprechen von einer kleinen, feinen Fanbase. Und es gibt immer wieder Möglichkeiten und Dinge und Sachen. Ne? Nur auch da ist es so, sei vorsichtig, welche Geister du da rufst.
man muss gucken. Also es ist ja
Chile,
so, zum Beispiel Goethe-Radio, Chile. Das ist ja so, die kriegen so eine Special-Sendung. Das sind 28 amerikanische College-Stationen irgendwie und irgendwie asiatische und südamerikanische und europäische. Und unsere Plattenfirma hat eigentlich eine Kooperation mit dem größten französischen und dem größten amerikanischen Indie-Label. Ja. Die gehören zusammen als Dreierverbund. Das heißt, was da passiert, weiß der Henker. Ich habe jetzt auch gerade so einen ehemaligen Kumpel von uns hier, der hat eine Fernsehsendung mit dem israelischen Fernsehen zusammen erwähnt. Die haben sich jetzt Fury als diese deutsche Band gepickt für diese eine Show. Ich sag mal, nur israelische Künstler und eine deutsche Künstlerin, oder in diesem Fall ein deutscher Künstler, nämlich Fury. Was ich spannend finde, ich war auch noch nie in Tel Aviv. Also,
ja, geil.
Wer weiß es.
Okay.
Aber weißt du was, im Moment haben wir erstmal genug zu tun und freuen uns, dass das Baby jetzt draußen ist. Irgendwie.
Ja. Und als ich das Vinyl in Händen hielt, was wir ja schon vorab gekriegt haben, da muss ich sagen, habe ich schon irgendwie so ein bisschen... Mit stolz geschwellter Brust wurde es ein wenig feucht hinter der Brille.
Und jetzt gucken wir mal, wie das kleine Ding laufen lernt.
Ja, aber wie viel diskutiert oder wie viel habt ihr in der Band diskutiert über den Zeitpunkt der Veröffentlichung? Das ist ja jetzt gerade ziemlich schlecht, aber wahnsinnig viele Künstler bringen jetzt ihre Platten raus. Wie seid ihr da vorgegangen?
So wahnsinnig viele Künstler ja nicht. Also viele haben es ja verschoben und verschieben es wieder. Wir hatten einen Termin, Corona kam dann reingecrashed, dann haben wir ihn einmal, glaube ich, verschieben wollen, haben es dann nicht getan. Und das eigentlich auch aus dem Grunde, weil wo wollen wir es hin verschieben? Also ich meine, ins nächste Jahr, das ist, die Platte heißt Now, das ist auch Now, und im Grunde ist es so, was die Reaktion der Menschen anbelangt, die das hören oder die schon die Nummern gehört haben, die jetzt rausgekommen sind, die freuen sich, die finden es geil. Wenn wir jetzt im Sommer spielen dürften, dann wäre alles cool, ne? Dann wäre alles Bombe. Und der Zeitpunkt ist eigentlich sogar gut.
Ich sage immer, wenn die im Lockdown sitzen und müssen da mit ihren zwei Kiddies in der Küche rumtanzen, ja, dann sollen sie wenigstens zu der Musik tanzen, die sie sich gewünscht haben zu hören. Und da sind viele da draußen, von denen ich das weiß, dass sie sich wahnsinnig freuen, wenn das Album jetzt kommt. Und vielleicht hilft das auch in so einer blöden Zeit, wo man in seiner Dreizimmerwohnung hängen muss, ja, so ein bisschen über den Frust hinweg, wenn es einfach von seiner Lieblingsband ein Album gibt. Und das ist schön.
Ja, aber es gibt immer so Bedenkenträger, die dann sagen so, ja, das können wir machen, aber wenn ihr dazu auf Tour gehen könnt, dann ist natürlich so und so die Rechnung noch irgendwie ein bisschen anders. Deswegen wartet man lieber noch und so. Solche Gedanken gab es nicht.
Glaskugel lesen. Also klar, wer will mir heute erzählen, ob die Corona-konformen Shows überhaupt funktionieren? Ja. Die anderen.
Doch, wir glauben da fest.
Unsere normale.
Ich glaube daran.
Wir geben das ist schon mal gut.
In ihre Realität.
Glaube, liebe Hoffnung. aber die andere Tour geht, da haben wir eh schon verschieben müssen in 22, ja. Also die ganz normalen Tour. Wir versuchen halt eine Möglichkeit zu finden, wie wir das hinkriegen und sind dort am dransten. Und ich denke auch, wenn man da positiv dran bleibt, dass das irgendwie funktionieren kann.
Und vor allen Dingen, wenn alle ihren Veröffentlichungstermin verschieben, dann bist du wieder auf dem Haufen. Dann ja, kannst du es auch jetzt rausbringen als so eine Art musikalische Endmuräne. Das geht auch.
Ja, und man darf nicht vergessen, dass die Platte, die wir jetzt schon kennen, in ihrer ganzen Gänze, das ist ein Marathon. Ne? Das ist jetzt nicht ein Singletrack und dann war's das und dann das Album braucht keiner mehr, sondern das wird dauern, bis du das ganze Ding durchhast. Ne? Und da sind wir lange im nächsten Jahr und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Also das ist auch nicht eine Sache, die jetzt einfach so wegbrennt, sondern die wird lange, 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 lange rumköcheln.
Hoffentlich.
Und da werden wir schon Möglichkeiten finden, hier und da zu spielen. Das wird schon irgendwie gehen.
Und vielleicht ist es auch in so eine Band wie wir, in dem Status, in dem wir uns befinden, ist es vielleicht auch gerade jetzt so, dass es nicht darum geht, zu jammern und zu schreien, wir sind systemrelevant, sondern zu beweisen, dass wir systemrelevant sind, indem wir bestimmten, vielleicht vielen, einigen Leuten auf jeden Fall das Leben erleichtern, dadurch, dass wir neue Musik machen und neue Musik rausbringen, hoffe ich jedenfalls. Und damit beweisen, dass Kultur lebensnotwendig ist.
Ja.
Das hörst du.
Ein schönes Schlusswort, finde ich.
Das finde ich auch.
Sehr gut, Herr Steinschäfer.
Steinschneider. Wir nehmen die Kandidatur an.
Genau. Herr Professor Steinschneider, Ihre Studenten sind sehr zufrieden mit Ihnen.
Ja. Na, ich habe da vor allen Dingen ja auch an die Leute gedacht, die wir in den Sendungen manchmal hatten, ne? Eure Fans, die wir da manchmal so hatten und die Geschichten erzählt haben von bis. Was es den Leuten halt bedeutet so, und jetzt haben die so viele Jahre nichts bekommen und mussten sich ja irgendwo auch Ersatz vielleicht zusammensammeln und zusammensuchen.
Methadon-Bands.
Genau. So. Und jetzt kommt diese Band halt, was die meisten Leute ja gar nicht gedacht haben und nicht geglaubt haben, dass diese Band wieder zurückkommt und wieder da ist und eben nicht mit dicken Bäuchen auf der Bühne steht und ihr die alten Sachen einfach runterspielt wie ihre eigene Coverband so, sondern mit wirklich neuen Sachen, mit brandneuen Sachen und mit wirklich guten Sachen, mit einem Produzenten, der irgendwie auch am Puls der Zeit sitzt und nichts Abgehangenes macht oder so. Ich weiß nicht, wann hat's das mal gegeben? Also ich finde das sensationell und ich hoffe auch, dass das alles so kommt, wie ihr euch das vorgestellt habt und dass ihr auch live spielen könnt und dass das dann im nächsten Jahr hoffentlich alles wieder so abgeht, wie wir das immer alles gewohnt waren.
Das hoffen wir auch. Und mit diesem Satz, da kann man jetzt nichts mehr zu sagen.
Dein Wort in meinem Gehörgang. Das ist sehr gut. Das
hast du schön gesagt.
Ja. Also du hast quantenphysikalisch, glaube ich, alles auf den richtigen Weg geschickt.
Ja. Denn, und ganz genau now ist der Zeitpunkt, wo wir jetzt sagen, es war ein schöner Podcast mit dir, André. Wirklich, hast du schön gesagt.
Vielen Dank.
Bitte schön.
Kommen wir vielleicht auch noch weitere Folgen dann. Zu den nächsten Meisterwerk.
Bleib gesund.
Danke.
Gute Nacht, John Boy.
Gute Nacht.
Tschüssing.
Das war Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.